In Amelit haben wir zum einen das große Therapiehaus und zum anderen haben wir den Aussiedlerhof vor 3 Jahren erworben. Und hier seht ihr die Umbaumaßnahmen. Wir sind mit dem Familienhaus tatsächlich fertig. In der großen Aktion haben wir einen neuen Dachstuhl gebaut und das Ganze sieht jetzt so aus. Also hinten seht ihr, wie das fertiggestellt ist. Dann gibt es einen treppenförmigen Mauer, die so eine Terrasse bilden. Und links seht ihr die riesige Halle mit den Stallungen drunter, wo früher der Stall gewesen ist. Und das sanieren wir gerade. Wir reißen das alte Fundament raus, bauen ein neues hinein, damit auch dort Wohnraum entstehen kann. Und Vincent, du wohnst schon einige Zeit hinten im Familienhaus. Nimm uns ein bisschen mit hinein in deine Drogengeschichte und was hat dich motiviert, jetzt dort am Aussiedlerhof zu leben?
Also erstmal meine Drogengeschichte. Ich habe ganz viel Kokain genommen früher. So ungefähr von Mitte 2016 bis 2020, also waren auch mehrere Gefängnisstrafen dann und dies und das geht schon mein ganzes Leben ein bisschen so, aber halt mit harten Drogen seit 2016. Und ich bin das zweite Mal im neuen Land. Ich war einmal ganz kurz im neuen Land, also nicht wirklich da. Man hatte wirklich keine Hoffnung mehr fürs Leben, ne? Man gibt irgendwann auf und so und man hat dann immer viele Leute kennengelernt, die doch noch Hoffnung hatten, die am gleichen Punkt im Leben waren wie einen selber, aber denen es dann irgendwie auch schon gut geht, mehrere Jahre lang. Und deswegen habe ich das nochmal probiert und mich auch bekehrt für mich. Jetzt bin ich seit 2021 im neuen Land, mache da zurzeit eine Ausbildung als Tischler und muss ganz ehrlich sagen, ich wollte gar nicht auf den Aussiedlerhof ziehen, weil das Therapiehaus ist so oberhalb im Dorf und der Hof ist so unterhalb im Dorf und ich musste, keine Ahnung, eine halbe Minute aus meinem Zimmer zu meiner Ausbildungsstätte gehen und das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt ist es halt so, dass ich gar nicht mehr aus diesem Aussiedlerhof weg möchte, weil natürlich einerseits, man hat so in der Nachsorge so Gruppen und Gespräche und so, aber man wohnt nicht mehr in diesen Therapiegeschehen, was sehr angenehm ist. Also wenn man, ich bin jetzt, ich glaube, so 2,5 Jahre in der Nachsorge und es tut einfach gut, einen gewissen Abstand zu therapeutischen Themen und so zu haben, weil in der Therapie ist das noch sehr frisch und dann gibt es ja wie so ein Stufensystem bis hin zur Nachsorge, was dann auch noch mal ein bisschen gestaffelt ist und es tut einfach gut, auch mal durchatmen zu können und trotzdem noch in so einem Rahmen zu leben. Ja, sonst mache ich in meinem Leben noch im Moment, also ich bin in der Gemeinde in Bodenfelde, in der Baptistengemeinde. Das gibt mir sehr viel Halt, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Ja, das ist schwer manchmal so zu unterscheiden, ne? Manchmal sind Menschen so sehr enttäuscht von anderen Menschen und denken, da hat Jesus was mit zu tun oder so. Das ist es meistens nicht. Und da muss man halt unterscheiden, ne? Es ist schwer manchmal.
Vincent, ich finde das so toll, dass du in der Gemeinde einen festen Anker gefunden hast. Das ist nicht selbstverständlich. Auch mit dem Hauskreis und der Bibelstunde. Und auch, dass du die Ausbildung machst. Wir haben einen Inklusionsbetrieb als neues Land. Seit einigen Jahren können wir in 4 Bereichen Ausbildung anbieten und auch Personen vorübergehend einstellen. Wir nennen das immer Sprungbrettstelle, damit man weiterzieht. Und ja, du hast das ergriffen als Ausbildung und bist fleißig dran. Vielen Dank, Clemens. Alexander, du hast schon mehrere Therapieversuche hinter dir und manch einer hätte nach dem 2. Mal oder 3. oder 4. Mal gesagt, es hat alles keinen Sinn, ich gebe auf. Solche Leute treffe ich immer wieder auf der Szene, die sagen, ich habe es versucht, auch bei euch, aber es hat keinen Sinn mehr. Was hat dich motiviert, nochmal nach Amelit zu kommen, nochmal den Versuch zu machen? Komm doch ein bisschen nach vorne.
Hallo. Was hat mich motiviert? Ich war auch 36 Jahre abhängig, bin jetzt 51 Jahre alt, war dann mal 2018 in der Elf, kann man gerade auch sehr fahren. Ich wollte nicht nach Amelie oder Schorwan. Regeln. Mhm. No-go. Und hatte auch nie einen Abstinenzwunsch. Ich habe das einfach so genommen, dann bist du mal clean, tust deinen Körper ein bisschen reinigen. Nochmal eine Therapie gemacht, die ging nur 2 Monate. Auch nur durchgeboxt, einfach nur so. Dann war ich 4 Jahre in der christlichen WG. Wie kommt man da hin? Es gibt ja keine Zufälle. Da war ich, glaube ich, die längste Zeit seit meinem 14. Lebensjahr, so ein halbes Jahr war ich mal clean. Hab dann eine Erwachsenentaufe gehabt. Eins habe ich, glaube ich, vergessen dabei, Gehorsam. Und in dieser Zeit, das war 2023, ich habe nochmal 2022 eine Ausbildung angefangen als examinierte Pflegefachkraft. Da wurde ich rückfällig. Warum? Zufriedenheit. Also man sagte immer, oh, man geht einem schlecht, dann nehme ich was oder so. Nee, einfach nur zufrieden, die Umstände, mir geht's gut, Körper erholt sich. Harten Rückfall gehabt. Und wie kommt man darauf? Ich nenne es immer Mut zur Demut. Ich hatte eine tolle Gemeinde im Hintergrund, ja, wo ich auch getauft wurde. Und Mut gehört dazu, offen zu machen, hinzugehen und sagen, nein, ich schaffe es nicht allein. Das ist, glaube ich, erstmal kommt dann, also bei mir war es ungefähr Angst, ja, dann die Umstände, dass ich Hilfe brauche, dass ich schwerst krank bin, das ist für Drogenabhängige meist die erste Einsicht, und Eigenmotivation. Und die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und das war die Gemeinde, die mir zugesprochen hat, mach das. Und dann kam irgendwann so ein Gotteseintrittsblitz, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mich einfach vor die Entgiftung gestellt, habe, glaube ich, 4 Flaschen Wodka getrunken. Das war so mein tägliches Leben, so 8 Jahre lang, 4 Flaschen Wodka und Lorazepam. Und habe mich einliefern lassen. Also ich bin da reingetorkelt. Aber an dem Tag, obwohl ich hochgradig breit war, habe ich schon entschlossen, ich werde nach Amelie gehen. Weil ich war, ich sage mal, weltlich oder staatliche Therapien, und ich wusste, dass es falsch war für mich. Keinen Sinn dahinter, und wo finde ich Sinn? Im Glauben. Und ja, war dann nochmal, es gibt auch ein neues Land in Bremen, das gehört zwar nicht zu singen, aber es gehört auch, nennt sich auch neues Land in Bremen, 10 Monate mit der Vorbereitung. Und dann setzt man sich sehr mit sich selbst auseinander. Das ist eine gute Vorbereitung gewesen. Oh, jetzt bin ich in der Nachsorge und alles, was damit zu tun hat. Ja, ich bin einfach nur dankbar. Und bei mir hat das immer viel mit, ich hatte jetzt nicht, der Heilige Geist hat mich jetzt nicht überschüttet mit, oh, du musst das tun und so. Es hat viel mit Menschen zu tun immer bei mir. Menschen, die an mich geglaubt haben, dass da noch Potenzial ist. Und das ist das Schöne daran, ich lebe auch gerne. Das habe ich wieder gelernt. Weil es wurde mir mal eine Frage gestellt, Alexander, wann hast du das letzte Mal gelebt? Definiert mal Leben, was das bedeutet. Oder Freiheiten, wo wir nennen, was wir Freiheiten nennen, die keine Freiheiten sind. Das ist ein Zwang. Ja? Und das lerne ich gerade wieder. Und dazu gehört auch Zeugen, Gehorsam. Und ich habe dann gesagt, das ist toll, mit Jesus zusammenzuleben. Aber er ist auch ein harter Lehrer. Ein strenger Lehrer manchmal. Und das Korrektiv bei mir. Ja. Also ich, wenn ich weiß, ich bin ja ein Mensch, wenn ich wusste, wenn ich was falsch mache, dass es falsch ist, habe es dann einfach durchgezogen. Jetzt weiß ich, dass mich jemand beobachtet dabei und sagt, nee, Alex, denk mal drüber nach. Könnte auch anders sein, und das, wenn das so langsam in das Leben reinkommt, und das ist eine Zeit, das dauert halt. Ja, das ist mein Weg. Und ich bin kein Mitarbeiter.
Ich wurde gezwungen dazu. Vielen Dank, Alex. Daniel hat ein Lied, und in dem Lied steckt eigentlich alles drinnen, was Daniel Zuversicht und Hoffnung gibt. Erzähl uns, wie dieses Lied entstanden ist.
Wir sind nicht Das ist nicht unsere Vorstellung, von dem wir leben, sondern wie sich Gott uns vorstellt in Christus, durch seinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit der Weisheit und Erkenntnis seiner selbst führt. Dass uns offenbar wird, was wir in Jesus für ein Geschenk des Himmels empfangen haben, das in unsere Herzen ausgegossen ist, deine Liebe, die Wahrheit, die frei macht. Siehe, ich mache alles neu. In Jesu Namen, du bist eine neue Schöpfung. Ich war schon mal breit, habe Stoff zu mir genommen, nicht Sauerstoff, und musste dann in ein Krankenhaus. Ich war ca. 100 Mal, ich habe bei 50 Mal aufgehört zu zählen, eine psychiatrische Einrichtung. Weil es gibt ja so psychiatrische Einrichtungen, Entgiftung, da gehst du dann hin. Und da habe ich dann meine Entgiftung gemacht, musstest immer Urin abgeben, UK. Da wird dann getestet, was hast du genommen oder wie ist es dann. Und nach so einer Woche oder zwei Wochen hatte ich dann einen Arbeitsamttermin, musste rausgehen, kam wieder zurück, musste wieder einen Test machen. Der war opiatpositiv. Vom Opium wird ja Mond, ist ja da drin, ne? Heroin hergestellt. Und dann fragen die mich, was hast du gemacht? Ja, ich habe Mohnkuchen, Mohnbrötchen, Mohnschnecke gegessen. Nee, ist klar, logisch. Und das war sehr abstrus und die sagen, nee, es war nicht so. Sag mal, was ist denn los gewesen? Ja, ich bin halt zum Arbeitsamt, habe jemandem begegnet und ja, Rückfallgruppe. Zack, 14 Tage später war eine Rückfallgruppe. Und die haben sich dann zurückgezogen. Der Vorstand und alle Leute, die da was zu sagen hatten, die Ärzte. Und die haben dann überlegt, ob sie mich da behalten oder rausschmeißen. Das ist ja eine Konsequenz damit gebunden. Dann kamen sie wieder zurück. Oh, Herr Trost, Sie können bleiben. Malen Sie bitte ein Plakat, wo drauf steht: Mohnessen ist hier verboten, macht OK positiv. Und schreiben Sie ein Gedicht: Wie gehe ich mit Suchtdruck um, wenn ich meine Termine erledigen muss? So eine Woche später war dann die Gruppe. Ich habe so ein riesengroßes Plakat gemalt mit Mohnbrötchen, Mohnschnecke und Mohnkuchen drauf. Die sind nach vier Wochen zwar verschimmelt, hängt jetzt bei den Alkoholikern, die wissen es auch nicht mit anzufangen. Und ich habe mich gefreut in der Gruppe. Dann sagt mein Verhaltenstherapeut: Ja, was ist denn mit deinem Gedicht? Ja, Gedichte schreiben kann ich nicht. Ja, wenn Sie Ihre Rückfallauflage nicht erfüllen, fliegen Sie raus. Da konnte ich nur Gitarre spielen. Schlaganfall, Schädelbasisbruch, haben so ein paar Sachen hinterlassen. Ich habe eine Fallein entwickelt, aber bin drauf eingeschlafen. Und da habe ich unter meinen Sitz gegriffen und habe eine Gitarre rausgeholt. Und dann entstand dies. Feuer frei. Wenn du meinst, dass du Drogen nehmen kannst, wenn du meinst, du machst auf der Straße einen dicken, langen Hans, dann denk dran, es kommt die Zeit, ja, dann wirst du nicht mehr breit, dann bist du mit dir allein zu zweit. Die Schizophrenie, sie schreit nach dir und mir. Ich mach mich zu mit Schore, Coca, Wodka und ab und zu ein Bier. Doch denk dran, es kommt die Zeit, ja, dann wirst du nicht mehr breit, dann bist du mit dir allein zu zweit. Oh Mama, ich bin nur noch am Jammern, sitze auf der Straße, schieben Affen und mach dir Kummer und Jammer und denk dran, es kommt die Zeit, ja, dann wirst du nicht mehr breit, dann bist du mit dir allein zu zweit. Doch ja jetzt, ja jetzt, ja jetzt bin ich's am Schaffen. Ich betrete ein neues Land hier und jetzt schieb ich keinen Affen. Ja, jetzt kommt die Zeit, ja, da bin ich nicht mehr frei. Dank Jesus bin ich endlich frei.
Victory!
Ich danke Jesus und den Menschen, die mich in Turbulenzen bringen und geholfen haben.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war
ja, bei der Predigt habe ich diesmal von euch eine Vorgabe bekommen. Und zwar, ihr macht gerade so eine Predigtreihe. Es geht natürlich auch um die Jahreslosung. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und wir wollen uns heute aber besonders den 1. Korinther 13,13 widmen. Aber vielleicht vorweg so als Einleitung auch, prüfet alles und das Gute behaltet. Es ist ja wirklich eine herausfordernde Zeit, in der wir leben. Und damals wurde dieser Satz in eine Gemeinde hineingesprochen, in der es sehr turbulent zuging. Auch in eine Zeit, in der es sehr turbulent zuging. Und es ging darum, dass man möglichst nicht alles glauben sollte, was man hörte. Und ich habe mal so ein paar Aussagen zusammengetragen. Die könnten aus der Gemeinde aus Thessalonich sein, der Thessalonicher. Die könnten aber auch aus der Gemeinde in Korinth sein. Die könnten aber auch in der heutigen Zeit aktuell sein. Und ihr werdet merken, dass vieles von dem, was damals schon nicht leicht war zu prüfen, dass sich das heute gar nicht so verändert hat.
Wir brauchen nicht mehr zu arbeiten. Jesus kommt doch bald wieder. Lass uns darauf vorbereiten. Arbeit ist unwichtig. Hör und lies bloß nicht mehr Nachrichten. Es ist alles einseitig und nicht wahr. Die Welt geht den Bach runter. Es gibt immer mehr Kriege. Die Unwetter nehmen zu und mit der Menschheit geht es eh bald zu Ende. Prophetische Rede, die kommt vom Teufel. Und sollte in der Gemeinde verboten werden. Frauen sollten in der Gemeinde nicht so viel zu sagen haben. Sonst gibt es viel zu viel Chaos. Das hat schon Paulus gesagt.
Prüfet alles und das Gute behaltet. Gar nicht so leicht. Na, was ist Korinth? Was ist Thessaloniki? Und was ist heute? Ihr dürft es gerne später raten, ich löse es jetzt nicht auf, aber es steckt alles drei tatsächlich drin. Also schon damals gab es schräge Ansichten und deshalb spielt dieser Vers auch so eine bedeutende Rolle. Doch wie sollen wir prüfen? Was glauben wir und was glauben wir nicht? Wie kann unser Glaube tatsächlich wachsen und reifen? Sodass wir gut mit Weisheit prüfen können. Darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Und der Predigttext, wie angekündigt, der steht im 1. Korintherbrief. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich bete noch.
Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es nie leer zurückkehrt. Und ich danke dir, dass du gerade da eine Verheißung draufgesetzt hast, wo wir in deinem Namen zusammenkommen und wo wir Zeit haben, in dein Wort einzutauchen. Und ich bete darum, dass du jeden mit deinem Heiligen Geist berührst, dass tatsächlich gerade aus deinem Wort auch Glaubenskraft, Hoffnung, Liebe, Zuversicht wachsen kann, dass dein Wort einfach in unserem Herzen aufgehen kann, zu was du es gesendet hast. Amen. Ja, den ersten Punkt habe ich natürlich genannt. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich habe es eben schon gesagt, wir leben in einer polarisierenden Gesellschaft. Es wird immer radikaler gedacht, es wird immer mehr ausgegrenzt. In Hannover bekommen wir es unter anderem auch zu spüren im Haus der Hoffnung. Da ist die Gedenkstätte aus Ahlem direkt dran, eine große jüdische Gedenkstätte, weil früher gab es ein großes, blühendes jüdisches Leben im Stadtteil Ahlem von Hannover. Und jetzt haben wir immer mehr auch mit antisemitischen Tendenzen dort in dem Stadtteil zu kämpfen. Vieles wird irgendwo hingeschrieben und wir merken, es weht plötzlich ein anderer Wind. Aber eigentlich nicht plötzlich. Das Ganze hat sich in den letzten Jahren durchaus immer mehr aufgebaut. Und es hat auch seine gesellschaftlichen Wurzeln, wo manches immer mehr ausgrenzender, aber auch radikaler, polarisierender gesehen wird. Und damals in Korinth, in der Gemeinde, vielleicht kennt das der eine oder andere, gab es nicht wenige, die gläubig geworden sind und dachten, ja, jetzt habe ich es ergriffen. Ich weiß, wie es läuft. Und das muss man so und so sehen. Und in der ganzen Begeisterung kann man ja manchmal auch schnell fanatisch werden. Einseitig. Du denkst, du hast die Erkenntnis und du hast sie für dich gepachtet und merkst eigentlich gar nicht, wie es zutiefst durchtränkt ist mit vielen menschlichen Ansichten, die einseitig sind. Und deshalb schreibt Paulus hier auch, dass wir nur Stückwerk erkennen und dass wir das Ganze wie in einen Spiegel sehen. Aber die Spiegel damals waren anders. Ich weiß nicht, wer das weiß, aber es gab kein Glas, sondern es waren in der Regel Bronzespiegel. Und in Korinth gab es tolle Bronzespiegel. Die waren richtig gut poliert. Und trotzdem konnte man nur schemenhaft etwas erkennen. Die Konturen waren verzerrt. Es war uneindeutig. Und deshalb gebraucht Paulus auch dieses Bild. Also die haben natürlich sofort alle verstanden, um was es geht. Und dass der Spiegel auch dunkel ist. Hier können wir es nochmal sehen. In einem dunklen Bild. Das bedeutet, deine Erkenntnis ist nicht nur Stückwerk, sondern sie ist verzerrt. Mit deinem eigenen menschlichen Denken. Mit Satan, der versucht, dich immer wieder auch reinzukriegen. Und deshalb ist manches uneindeutig. Das Starke finde ich, wenn hier am Ende steht, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Und alles andere wird vergehen, das lesen wir vorher. Nur die Liebe bleibt. Prophetisches Reden wird vergehen. Letzten Endes auch Hoffnung kann vergehen, Glaube kann vergehen, aber die Liebe bleibt. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass letzten Endes auch Hoffnung und Glaube auf die Liebe Gottes gegründet ist. Die Liebe ist sozusagen, oder andersherum gesagt, Glaube und Hoffnung sind Auswirkungen, eine Manifestation der Liebe Gottes. Das allein ist entscheidend. Also die Frage an dich, die Frage an uns, wie viel Liebe hast du im Alltag? Für dich selbst, für andere? Wie viel Liebe Gottes lässt du an dich heran? Weil es steht nicht umsonst häufiger im Neuen Testament, Gott hat uns zuerst geliebt. Wir können gar nicht lieben, sondern Gottes Liebe ist es, die sich in uns ausbreiten soll. Ich bin von Gott gerettet, ich bin von Gott geliebt. Es gibt so dieses Lobpreislied, Jesus, du allein bist genug.
Und in allen Mangel hinein, in alle Unzulänglichkeit, in alle Zweifel, in alle Glaubenskrisen hinein, spricht Jesus, meine Liebe genügt. Und diese Liebe bleibt, auch wenn alles andere vergeht. Ich lese gerade ein Buch, es ist etwas umstritten, ich weiß nicht, wer es kennt, Liebe total, von David Bennett. Und David Bennett ist homosexuell. Und er ist durch viele Gemeinden gekommen. Und als er sein Coming Out hatte mit seinem 14. Lebensjahr, als er gemerkt hat, er empfindet einfach so, hat er viele Gemeinden erlebt, die es ihm haben schwer werden lassen, wo es eng wurde. Und er war total verzweifelt und er hat sich von Gott völlig abgewendet. Und dann hat er aber Jesus radikal erlebt. Und hat radikal erlebt, was es bedeutet, durch Gottes Liebe berührt zu werden und zu seiner eigenen Sexualität, aber auch zu all dem, was gesellschaftlich und auch in christlichen Kreisen mit Homosexualität verbunden ist, einen neuen und anderen Bezug zu bekommen. Und darüber schreibt er biografisch, aber auch theologisch und gesellschaftlich. Und mich berührt das Buch deshalb, weil ich merke, ich stehe selber seit Jahren in dieser Auseinandersetzung. Wie gehe ich damit um? Ich habe einen Freundeskreis, wo einige homosexuell sind, einige queer sind. Auch im neuen Land haben wir natürlich damit zu tun, Herausforderungen. Und es ist diese Liebe Gottes, die uns, glaube ich, dazu treibt, auch dort zu prüfen, zu reifen und eben tatsächlich auch zu lieben. Und deshalb kann ich dieses Buch nur empfehlen, es soll keine Schleichwerbung sein, sondern eher, dass ich merke, wenn es darum geht, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, und die Liebe ist das Stärkste, dass es das ist, da wo Gemeinden dran zerbrechen. Und an dieser Frage ist unter anderem auch die Allianz in Hannover dran zerbrochen, dass es eine Möglichkeit gibt, durch das Prüfen vor Gott in der Liebe zueinander zu finden. Und das, was Vincent eben auch erzählt hat und was wir so oft erleben, dass immer wieder die Vergebung etwas ist, was durch Liebe neu entstehen kann und einfach Grenzen überwindet und Mauern zerbricht. Jesus, was denkst du über diesen Menschen? Was denkst du über diese Situation? Jesus, ich komme an meine Grenzen heran und ich brauche deine Liebe. Das könnte ein alltägliches Gebet sein. Egal wie groß oder klein deine Situation ist im Alltag, wie sehr lässt du Jesus ran, fragst ihn, gehst ins Gebet und suchst nach einer Antwort aus seiner Liebe heraus. Den zweiten Punkt habe ich genannt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Und ich konnte an diesen Vers nicht vorbei, der fiel mir sofort ein. In Matthäus 17 steht er und wer kennt ihn nicht? Die Hintergrundgeschichte ist, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr Kleingläubigen. Harte Aussage. Die Jünger kamen gerade zurück und hatten es nicht geschafft, bei jemandem, der dämonisch besessen ist, den Dämon auszutreiben. Und dann sagt Jesus halt zu seinen Jüngern, wenn ihr Glaube habt, so klein wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen und nichts wird euch unmöglich sein. Ich habe jahrelang immer auf den zweiten Teil geguckt. Berge versetzen, nichts wird unmöglich sein, ihr Kleingläubigen, bis mir klar wurde, eigentlich geht es gar nicht um den Berg, sondern es geht vielmehr auch um das Senfkorn. Glaube ist nicht etwas, was wir machen können. Und ich habe gerade in der Anfangszeit, als ich gläubig wurde, habe ich total starke Wunder erlebt. Als ich ins neue Land kam, wie Menschen auch frei wurden vom Entzug. Und ich habe gemerkt, ich habe immer wieder besonders viel Glauben, auch wenn es darum geht, abends, wenn man nicht schlafen kann, tatsächlich dafür zu beten, dass die Schlaflosigkeit weggeht, dass die Albträume weggeht. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Ganze haut nicht so hin. Es ist nicht wie ein Automatismus. Und eigentlich hat meine Glaubenskraft nichts mit meiner Kraft zu tun, sondern im Gegenteil. Es geht darum, dass der Glaube etwas ist, was in uns wächst durch Jesus und wo wir manchmal nicht unbedingt immer Einfluss haben. Und eigentlich ist es egal, ob wir zweifeln oder ob wir nicht zweifeln. Ich habe so viele Gebete gesprochen und war voll von Zweifeln. Und meine einzige Hoffnung war in diesem Gebet, dass Jesus etwas tut, weil ich das Jesus zutraue, aber selber nicht weiß, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und das Senfkorn ist ja wirklich winzig klein. Und ein Senfbaum ist riesig groß. Es geschieht erstmal ganz viel im Verborgenen, was wir nicht sehen, bevor dann es aus der Erde rauskommt und riesig wird. Und Jesus erwähnt das ja auch ein zweites Mal. In 3 Kapiteln vorher sagt er, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Und auch da geht es darum, dass aus etwas ganz Kleinem etwas ganz Großes werden kann. Und deshalb ist die Frage, was fördert letzten Endes den Glauben? Wie kann Jesus sich in dir ausbreiten, dass in Situationen tatsächlich ein großer Baum wächst? Und ich finde das so entlastend, dass Jesus sagt, wenn dein Glaube auch so klein ist wie ein Senfkorn, also du zweifelst, du Ängste hast, du momentan das Gefühl hast, ich habe voll wenig Glauben, dann kann es riesig werden wie ein Baum durch mich, durch Jesus. Und ich glaube, ich hatte eben noch ein Gespräch vor dem Gottesdienst und da kamen mir auch nochmal 2 Impulse, wo ich dachte, Glaube wächst doch vor allen Dingen auch in der Gemeinschaft. Warum versammeln wir uns hier? Und warum ersetzt das auch nicht ein guter Livestream, wenn man zu Hause sitzt? Warum trifft man sich möglichst auch noch unter der Woche, weil der Sonntag allein eigentlich nicht ausreicht? Warum ist ein Hauskreis so gut? Oder ein Gebetskreis? Oder ich profitiere momentan sehr von einem Männerkreis, in dem ich immer noch in Hannover bin, obwohl ich schon seit 1,5, fast 2 Jahren am Amelit lebe. Weil letzten Endes Glaubenskraft da wächst, wo man zusammenkommt und wo man offen auch über das redet, was nicht läuft, was schwer ist und wo man sich gegenseitig unterstützt und im Gebet zusammensteht. Glaube wächst durch die Predigt, sagt die Bibel. Und ich glaube zutiefst auch, Glaube wächst durch Prüfungen, durch Anfechtungen, durch schwere Zeiten, durch Krisen. Alleine als Gemeinde, als Familie, wo man trotzdem an Jesus festhält. Und oft sieht man ja erst Jahre später nach einer Krise, was letzten Endes daran gut gewesen ist und wo dadurch auch tatsächlich der Glaube gewachsen ist. Ein Beispiel noch aus meinem Leben. Im täglichen Dialog war ich auf einer Bergtour. Es war von Weitem ein Gewitter zu sehen. Ich wollte diesen Klettersteig so gerne machen. Ich habe innerlich gefragt, Jesus, denkst du, dass ich es noch schaffe? Komme ich da noch rüber? Und es war mir so, als wenn Jesus sagen würde, ja, wag es, geh innerlich drauf zu. Ist es wirklich seine Stimme? Höre ich es wirklich richtig? Oder ist das der Wunschvater meiner Gedanken? Ich hatte Zweifel gehabt. Und dann war es aber so, als wenn Jesus sagen würde, doch, trau mir. Und verlass dich auf mich. Ich war am Hadern und dann habe ich es getan. Und ich bin rübergegangen. Es war wunderschönster Sonnenschein. Ich habe diesen Klettersteig sehr genossen. Ich war einsam und allein. Und als ich auf dem Rückweg 1/2 Stunde vom Parkplatz entfernt war, da kam das Gewitter und es goss in Strömen, aber ich war in Sicherheit. Und es war wirklich so ein bisschen so ein Glaubenstest gewesen. Und mit der innerlichen Stimme, das ist ja so eine Sache. Sind das die eigenen Gedanken oder ist das wirklich Gott? Aber nach und nach kann man doch auch immer mehr Gottes Stimme auch erkennen, behaupte ich. Meine Schafe hören meine Stimme. Und es ist auch so, dass es gut ist, das zu prüfen. Jetzt hatte ich nicht die Möglichkeit. Ich konnte nicht gerade meinen Glaubensbruder schnell anrufen oder ich konnte auch nicht gerade zu meiner Bibel rennen und nochmal nachschauen, was das Wort Gottes dazu sagt. Aber es ist gut, in den vielen kleinen und größeren Dingen des Alltags Jesus mit einzubeziehen. Und das ist so die Frage, inwieweit gelingt uns das, im Alltag, Montag bis Sonntag, immer wieder Jesus mit hineinzunehmen. Und der dritte und letzte Punkt, ach, da steht er ja schon. Der Glaube ist eine Grundlage dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Viele kennen, glaube ich, diesen Vers. Und auch hier wird deutlich, letzten Endes, Glaube ist ein personifiziertes Wesen. Es ist Gottes Geist in uns. Die Hoffnung ruht auf Jesus und nicht auf meiner Glaubenskraft. Er ist da und wird eingreifen. Anders, als ich mir oft wünsche, trotzdem ist er souverän und er ist rechtzeitig da. Mein Gott kommt nicht zu spät. Und aus Glaube heraus tun wir manchmal Dinge, die völlig unvernünftig sind, nicht logisch sind und nicht immer alle Menschen nachvollziehen können. Als wir das Haus der Hoffnung erworben haben in Ahlem, da war es eine Ruine. Und viele haben gesagt, das schafft ihr nie. Das ist ein Millionenprojekt. Und realistisch gesehen war es ein völliges Überheben. Aber Gott hat ehrenamtliche Mitarbeiter geschenkt. Er hat Gelder geschenkt. Er hat Menschen motiviert. Und der Verein des Neuen Landes, 28 Personen waren sich einig, wir wollen es wagen. Oder jetzt auch unser Umzug nach Amelit. Viele haben gesagt, nein, es ist völlig falsch. Ihr werdet in Hannover gebraucht, geht nicht weg. Aber wir haben gedacht, wir müssen Gottes Stimme mehr gehören, mehr zuhören als den Menschen. Und mein Gebet war, wenn meine Vorstandsbrüder und der Kernkreis es sich vorstellen können, dann ist es dein Reden. Und so hat es sich entwickelt. Manchmal geht es darum, dass wir wirklich nicht locker lassen, Gott zu fragen, was willst du, dass wir tun? Und dass wir immer wieder bereit sind, auch für etwas Verrücktes. Ich komme zum Schluss. Das Fazit, die Losung heute, wer hat sie gelesen? Wir haben sie eben gehört. Gott hat uns zuerst geliebt. Die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Die Liebe ermöglicht Vergebung. Ich lese nochmal den Text. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Unser Glaube wächst nicht in den Taten unbedingt, sondern durch die Nähe Gottes in unserem Herzen. Durch die Nähe Gottes im Alltag und im Handeln. Da, wo uns seine Liebe erfüllt, da, wo wir in Gemeinschaft zusammenkommen. Ich möchte euch am Ende noch herausfordern, dass wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Laut oder leise, wie ihr mögt, lasst uns dazu aufstehen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.